herzlich willkommen im Sumpf. Und hallo Frank.
Hallo Felo, guten Morgen.
Guten Morgen, ja, guten Morgen, wenn man es so früh aufnimmt. Die Welt ist noch gar nicht wach da draußen und wir sind schon, ja. Wir reiten schon los in den Sonnenaufgang. Nein, den Sonnenaufgang im Rücken, denn wir reiten, wie es sich gehört für echte Cowboys, in den Westen Richtung Sonnenuntergang. Was wir eigentlich heute vorhaben, ist ein kleines Spin-off aus unserer letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen hatten. Und das ist etwas, was ich wirklich so gut wie jedes Mal, ein Impuls, der mir jedes Mal kommt. Irgendwas ergibt sich aus irgendeiner Aufnahme und ich möchte sofort gerne eine zweite Aufnahme hinterher schieben. Und das ist wahrscheinlich eines der wenigen Male, wo es tatsächlich ganz spontan ziemlich schnell geklappt hat. Normalerweise darf ich dann ein halbes Jahr warten mit Termin ausmachen und Teamfindung und weiß nicht was allem. Und dann ist der Impuls immer wieder schon dahin. Du hattest nämlich in der letzten Folge, als wir auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, so wie wir das besprochen hatten.
Als auch ein Sheriff mal Hilfe gebraucht hat.
Da hast du einen, da ist dir ein Film eingefallen, weil wir über James Garner geredet hatten. Und den Film, den haben wir gesucht und gefunden. Und du darfst uns mal kurz sagen, worüber wir heute reden. Und wie das dazu kam.
Ja, ich hatte als Kind, ich habe versucht rauszufinden, wann der ausgestrahlt wurde im Fernsehen, ZDF oder ARD, ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht rausgefunden, aber ich muss so, ich schätze mal 14 Jahre alt gewesen sein, als ich den gesehen habe und wenn ich den so heute sehe, denke ich, oh, aha, da warst du noch viel zu jung für und das hat mich damals auch geprägt, ich habe da monatelang mit zu tun gehabt, weil da so einer gefoltert wird die ganze Nacht und das war ziemlich grausam alles und da habe ich damals, wow, und den habe ich dann immer so im Kopf gehabt, den Film, aber ich habe ihn nie wieder gesehen und letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Ich wusste, dass James Garner da mitgespielt hat und dass ich die Musik ganz toll fand und so viele Western waren da ja gar nicht zur Auswahl und wir haben den relativ schnell gefunden und jetzt geguckt nochmal und ich war total begeistert und finde diese Folterszenen auch immer noch genauso grausam wie damals.
Ja, allerdings.
Und du hast ihn denn auch gesehen?
Ich habe ihn dann auch gesehen. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Ja. Es ist leider so, wenn diese Folge rauskommt, ist es gut möglich, dass ihr euch den Film, sofern ihr Amazon Prime abonniert habt, nicht mehr im Abo anschauen könnt oder nur noch ein oder zwei Tage, weil der nämlich gerade ausläuft. Und ich nicht weiß, wie schnell ich das schaffe, diese Folge fertigzustellen. Der Film ist, das ist ein Duell.
Ist er denn ganz weg oder ist er denn kostenpflichtig?
Das ist die gute Frage, das weiß ich leider nicht.
Ich glaube, der ist weiterhin da, nur müssen wir mal sehen, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du das nochmal dranhängen, falls du den später rausbringst. Aber ich habe gesehen, es gibt den auch im Apfelfernsehen.
Ah ja. Ja, üblicherweise ist sowas dann nach kostenpflichtig immer noch im Programm. Man darf sie, ich nehme mal dann an, der wird auch nicht allzu teuer sein. Duell in Diablo, Duel at Diablo. Und der Film ist von 1966, ein Western. Solche Filme sind üblicherweise nicht teuer. Die kriegst du dann wahrscheinlich für 3,99 zum Leihen und wahrscheinlich für 3,99 auch zu kaufen. Das sind so die üblichen Praktiken. Es wäre seltsam, wenn der teurer wäre. Es ist halt nur die Frage, ob man überhaupt bereit ist, für so einen Film was auszugeben, weil man muss schon Western-Fan sein. Das sind halt so viele Leute nicht, einfach nur aus Neugier. Wäre es schön, wenn wir den Film jetzt präsentieren könnten und man könnte sich den halt, wenn man eh das Abo hat, den einfach mal anschauen. So wie das halt bei mir gerade so war, als wir den gefunden haben. Hab ich den gesehen, dachte, oh, guckst du mal rein. Und war sehr überrascht von dem Film. Ich hatte mit allem Möglichen gerechnet, aber damit nicht. Das ist, ich meine, James Garner, den hatten wir ja auch zuletzt in der Komödie. Ich hatte zwar gesagt, den kenne ich auch aus ernsten Filmen, aber so wenig Komödie habe ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Ich war sogar kurz davor, mir den auf Blu-ray zu holen. Ah. Den gibt es auf Blu-ray und DVD. Auf DVD kostet er 9,99 € oder sowas, aber die Blu-ray kostet leider 35 €. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich dachte, vielleicht wären da noch irgendwelche Extras bei oder so, aber dann, dafür war mir dann doch zu teuer, also so 12, 15 Euro hätte ich vielleicht noch ausgegeben, um mir den vorher so nochmal anzugucken, aber das war mir dann doch zu
also
heftig.
Also ich wäre so eine DVD-Anschaffung wäre mir unter Umständen schon wert, muss ich schon sagen, weil es ist ein Film, der mich, das kann ich gleich vorwegnehmen, sehr beeindruckt hat, den ich mir gerne in gegebener Zeit nochmal anschauen will. Also wäre vielleicht, wenn er dann nicht allzu teuer im Stream zu kaufen ist, kaufe ich ihn mir einfach. Natürlich ist es immer schöner, sowas im Regal stehen zu haben. Ich bin da dann doch sehr besitzgierig und sage, ich möchte das in der Hand halten können, die Scheibe. Ich möchte das physisch besitzen.
Ja, meine Lieblingswestern habe ich auch alle im Regal stehen und diesen werde ich auch mal auf meine Wunschliste setzen und mal sehen, wenn ich Geburtstag habe, vielleicht hat ja dann irgendeiner die komische Idee, mir den mitzubringen.
Du schaust wirklich gerne Western.
Ja. Es gibt ja da unglaublich viele Western und die meisten, die finde ich eher langweilig, aber es gibt auch genug Western, die mich so fesseln, dass ich sie immer wieder gucke, gerne.
Also ich mag ja auch Western gerne, es ist jetzt aber nicht unbedingt das Genre, also mein Hauptfan-Genre. Es ist etwas, was mich seit meiner Kindheit begleitet durch Lucky Luke-Comics, durch Western im Fernsehen. Da hat mich dann auch der Film tatsächlich von der Soundkulisse dran erinnert, wenn diese großen Schlachten sind. Das sind dann hat man genau diese Western-Schießereien und Kriegsgeräuschkulisse, die man so klischee-mäßig kennt, wenn man in alten Filmen gesehen hat, wenn Leute im Fernsehen schauen und Western im Fernsehen laufen, dann hört man immer dieses Geknalle und Geschieße und Geschreie und alles. Und das ist tatsächlich so bei diesem Film so präsent. Und das Thema der Wilde Westen, also sowohl in der Fiktion als auch in der Realität, es interessiert mich schon, weil das ist halt eine Phase der Geschichte der USA, die so in kaum einem anderen Land gibt. Das ist diese Mischung aus Zivilisation und Wildheit. Das ist eine unzivilisierte Zeit, eine unzivilisierte Gesellschaft, eine wilde, barbarische Gesellschaft in einer zivilisierten Zeit. Also die Zivilisation ist immer so einen Schritt hinter dem hinkt immer hinterher. Also was da passiert im Wilden Westen, das Siedlertum, die Kriege, die Indianerkriege, der Unabhängigkeitskrieg oder der Bürgerkrieg, all die ganze Art, der Umgang miteinander, wenn die Siedler in den Westen aufbrechen, die Pioniere, die Gesetzlosigkeit, all das, die Desperados, die Gesetzeshüter, die alle selber eher Gangster waren als tatsächliche Polizisten. Das ist alles so eine Art, eine gesetzlose, unzivilisierte Gesellschaft zu einer Zeit, wo es eigentlich schon alle Segnungen der Zivilisation, wie man so schön sagen kann, gab. Also während man in New York oder irgendwo an der Ostküste, aber zum Teil auch schon an der Westküste, in Straßenbahnen herumfuhr und wirklich ein zivilisiertes Dasein geführt hat, das sich nicht von Europa unterschieden hat, hat man im Westen sehr barbarisch gelebt.
Ja, das Land war ja auch so unglaublich groß und da waren so wenig Leute drin und das ließ sich ja nicht überwachen und man sieht das ja an den Menschen heutzutage, die machen da dann, was sie wollen zum Teil und keiner kann das irgendwie kontrollieren und da passierten halt unglaublich viele Geschichten auf diesem riesigen Land und das ist natürlich viel Platz für eine Menge Filme.
Ich glaube auch, da steckt tatsächlich noch so in der Mentalität der Bewohner der USA drin, dieses Pioniertum, dieses immer ein Schritt vor der Zivilisation noch zu sein. das ist noch in den Köpfen drin, dieses Outlaw-Tum, dieses eigentlich, das ist der Besitz von Waffen berechtigt einem zum Gesetz des Stärkeren. Ich glaube, da könnte sich auch sehr vieles dadurch, so ein bisschen, wenn man jetzt noch ein bisschen Westentaschenpsychologie betreiben will, erklären, was in der, was in den USA alles so vor sich geht.
Das war von Anfang an so und das hat sich wohl nicht groß geändert, was den Waffenbesitz betrifft. Da hatte damals halt jeder eine Waffe und das blieb so. Und in, hier bei uns in der Gegend war das eben nie so. Hier gab es Ritter und da gab es sowas eigentlich gar nicht so.
Ja, Ritter. Ich meine, die Zeit der die Zeit des Wilden Westens ist ja eine relativ kurze Periode dieser Geschichte. Das kann man vergleichen mit geschichtlichen Zeitabschnitten, die bei anderen Völkern im Mittelalter oder in der Antike zu Zeiten, was weiß ich, von Völkerwanderung oder so stattgefunden haben, wo also die Gesellschaft wirklich noch deutlich grobschlächtiger war, weil sie einfach noch nicht so weit fortgeschritten und entwickelt waren. Und wir sind hier an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Befinden wir uns, also kurz vor unserer eigenen Zeit. Und das habe ich zum Beispiel.
Da gab es ja auch keine Ritter mehr oder ähnliches.
Ja, eben. Aber als Kind habe ich das nicht verstanden. Als Kind war für mich das einfach, das war früher.
Früher war das überall so.
Ja. Du hättest mich als Kind nicht fragen können, also selbst wenn ich eine Vorstellung gehabt hätte, welches Jahrhundert wann war, das hätte ich als Kind sowieso nicht gekonnt, aber wann genau eigentlich die Geschichten im Wilden Westen gespielt hätten. Lucky Luke hätte für mich zu jeder Zeit sein können. Es ist tatsächlich so, ich war irgendwann überrascht, als ich mal erfahren habe, wann der Wilde Westen eigentlich stattgefunden hat. Da war ich als Kind, wer dürfte ich ja gewesen sein, bis ich das plötzlich mal begriffen habe, total erstaunt, weil ich das ohne das zu hinterfragen, irgendwo ein paar Jahrhunderte früher angesiedelt hätte. Das war
Oha.
Ja klar, eigentlich eigenartig, weil alle Anzeichen sind da. In welchem Mittelalter gab es Revolver, Zeitungen, all das. aber für mich war das nicht klar. Einfach weil diese Gesellschaft so grob und primitiv, um es mal ganz blöd auszudrücken, war. Naja, der Wilde Westen, den wir heute haben, der ist auch um einiges wilder als der aus dem letzten Film. Und das Wort Indianer ist schon gefallen, Indianerkriege. Ich weiß, das ist ein Begriff, den man eigentlich nicht mehr so gerne sagt. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem jetzt noch ein paar Mal benutzen, obwohl ich mir das sonst lieber eher verkneife, aber es ist auch generell ein Wort, das nicht ganz so schlecht konnotiert ist, wie zum Beispiel das N-Wort oder abschätzige Worte wie, ich sag's jetzt mal, Rothaut und hoffe, dass ich es danach nie wieder sagen werde. Und es wird tatsächlich auch das Wort Indianer von indigenen Völkern, amerikanischen indigenen Völkern selber auch benutzt. Tatsächlich, vielleicht werden wir uns wahrscheinlich auch eher auf den Stammesnamen Apachen vielleicht einigen, dass es im Film vorkommt.
Ja, da habe ich auch so eher dran gedacht.
Ja, ja, ist wahrscheinlich auch etwas.
Sind halt die Apachen und nicht die Indianer.
Ja, genau. Aber es ist halt, gerade in den Wildwest-Geschichten ist es halt dieses Klischee Cowboys gegen Indianer, Kavalleristen gegen Indianer. Und das haben wir hier. Und da bleibt es dann nicht aus, dass das Wort fällt, dass auch solche Begriffe wie Indianerkriege fallen, das ja tatsächlich immer noch die offizielle Bezeichnung ist für den Krieg, den die Weißen, klingt auch doof, gegen die Indianer geführt haben, gegen die indigenen Völker.
Weißen gegen die Roten.
Weißen gegen die Roten. Naja, es ist tatsächlich diese Form des Rassismus, der hier halt in dem Film auch ganz stark thematisiert wird, bleibt es leider nicht aus. Also ich hoffe, ihr werdet uns das nachsehen. Wir werden uns bemühen, Apachen zu nennen. Der Begriff ist etwas weniger verfänglich, weil es tatsächlich dieses indigene Volk ist, das hier stark thematisiert wird. So, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, Frank, erzähl uns doch mal, ich sag nur kurz die Eckdaten, der Film Duel in Diablo aus dem Jahr 1966, Hauptrollen James Garner, Sidney Poitier, Bibi Anderson und noch so einige andere, deren Namen mir jetzt nicht so geläufig waren. Wie lang ist der Film? 102 Minuten, Regie Ralph Nelson Und Frank, du wolltest uns mal kurz den Inhalt zusammenfassen.
Ja, so eine grobe Zusammenfassung. Ja. Also, der Film fängt damit an, dass der Scout Jess Ramsberg trifft, während er durch die Prärie reitet, auf die junge Ellen Grange. Er rettet sie vor den Apachen, was sie nur sehr widerwillig geschehen lässt. Als er sie nach Hause bringt, ist ihr Mann Willard Grange auch nicht unbedingt begeistert davon, sie wiederzusehen, da sie scheinbar nicht das erste Mal zu den Apachen abgesetzt hat. Als sie später ein Pferd stehlen will, um abermals zu flüchten, wird sie fast von mehreren Männern vergewaltigt. Aber Jess kann sie retten und trotzdem verschwindet sie in dieser Nacht. Am nächsten Morgen bricht ein Trupp Rekruten unter der Führung von Leutnant McAllister auf und sie wollen nach Fort Concho reiten. Jess begleitet die Truppe als Scout, außerdem ist er auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau, einer Comanchen, die von einem unbekannten weißen Mann getötet und skalpiert wurde. Auch Willard, der Waren nach Fort Concho bringen will, und Toller, ein schwarzer Ex-Kavallerist, der sich nun als Pferdehändler betätigt, begleitet die Soldaten. In einem Canyon gerät der Trupp dann in eine Falle der Apachen. Nach einigen Verwicklungen und grausamen Begebenheiten überleben nur noch eine Handvoll das Duell am Diablo.
Duell am Diablo, der Diablo Canyon. Das ist schon allein, ja. der Titel ist schon toll. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Sowas, das packt mich. Und du hattest.
Der Film ist aber, der Name ist echt total unbekannt. Ne? Wenn du das jemandem erzählt hättest, kein Mensch kennt diesen Western, zumindest hier nicht.
Ja, der ist unbekannt. Und ich hatte sogar mal geschaut, weil wir gesagt haben, der ist im Stream und so weiter, ob man den bei archive.org findet. Nicht mal da ist der zu finden. Und das ist eigentlich von einem Film von 1966. Die findet man normalerweise dort in diesem Archiv, in diesem Medienarchiv, weil da das in den USA das Copyright schneller abläuft und die dann gemeinfrei sind. Nicht mal da ist der Film zu finden. Also das hat mich schon sehr überrascht.
Seltsam, ne? Ja. Weil das auch bekannte Schauspieler dabei sind. Das ist ja nicht irgend so ein B-Movie, der in Vergessenheit gerät. Und es gibt ja so viele Western, dessen Namen fast jedem irgendwas sagen, auch wenn die viele nicht gesehen haben. Aber dies hier ist irgendwie so ein Ding.
Der ist irgendwie untergegangen. Dabei ist es halt wirklich so ein klassischer Western, wie ich ihn jetzt wirklich einfach schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und das ist dieses, das ist ein sehr harter Western. James Garner, hatten wir ja vorhin gesagt, bekannt durch eigentlich Komödien. Der war vorher, bevor er diesen Film gedreht hat, ein paar Jahre zuvor war der aus der Serie Maverick ausgestiegen, war also als Cowboy-Darsteller durchaus noch bekannt, aber es waren halt so leichtlebige Komödien, aus denen er zu der Zeit bekannt war. Und der spielt hier den Scout. Ramsberg. Und das ist eine sehr harte Rolle, die er da spielt. Das ist ein sehr harter Charakter. Das fängt ja auch damit an, dass du am Anfang in dieser tollen Kulisse, das ist, glaube ich, Monument Valley, das sind diese riesigen Felsformationen.
Ja, das ist überhaupt so, das spielt ja am Anfang im Monument Valley und später im Süden Utahs. Mhm. Und ich muss sagen, da war ich überall und ich kannte diese Felsformationen. Und ich bin da gerade am Anfang, wo sie längs laufen, da bin ich auch selbst längs gelaufen. Wow. Genau vor diesen Felsen habe ich noch Fotos vor mir. Und ich war, am ersten Mal habe ich da gar nicht so drauf geachtet, aber beim zweiten Mal, wo ich wusste, dass das ist, dachte ich, oh Mensch, da warst du doch überall und den Weg, da sind wir doch mit dem Auto längst gefahren.
Boah, ist und das geil.
Das war richtig, also sehr beeindruckend da. Wir waren fast den ganzen Tag, sind wir da zwischen diesen Felsen rumgelaufen, im Monument Valley gerade. Und das ist, und wir haben den ganzen Tag niemanden gesehen außer uns. Wir waren da im Februar und da war keiner.
Das, möchte man meinen, leer. Dass von Touristen überlaufen ist, so eine Gegend.
Ja, da. Am Anfang war da so ein Eingang, da musste man an so einem Automaten Eintritt bezahlen, weil da war auch keiner. Und da war nur dieser Automat und danach war keine Technik mehr und nichts, da war nur noch so ein steiniger Sandweg, auch nichts asphaltiert oder sowas. Und da ist dann so ein Rundweg, der zwischen diesen ganzen Felsen durchfährt und du denkst, hier haben sie doch jeden Western gedreht, den es irgendwie gibt. Ich dachte immer, die wären alle verteilt, kreuz und quer in Amerika. Aber diese Berge, diese Westernfelsen, die sind alle da.
Inklusive Chevy Chase und die Griswolds. Auch die fahren da lang. Aber ich musste hier mal was fragen, wenn du direkt da warst. Weil ich hatte hier so in ein bisschen Trivia geschaut und habe erfahren, dass die Gefahren für die Crew, die Alltagsgefahren, hauptsächlich darin bestanden, dass Jäger sich in der Gegend herumgetrieben haben und sehr schießfreudig waren und nicht, wie man eigentlich gedacht hat, dass sie durch Schlangen und Skorpione bestehen hatten. Ist das ein Risiko, wenn man da herumstiefelt auf Schlangen und Skorpione zu treffen?
Es gab weder Warnhinweise noch wirklich Schlangen oder irgendwas. Es war hauptsächlich sehr staubig. Also das Auto war hinterher komplett rot. Von diesem roten Staub. Und da konnte man wirklich mit dem Finger, vorher war es sauber, mit dem Finger konntest du richtig so deinen Namen da reinschreiben in die Fenster. Das
Wasch mich.
Und das ist auch, das ist alles sehr rot und freundlich, wenn man das so sieht. Und dieser Film, der hat von Anfang an so eine bedrohliche Farbe irgendwie. Ja. Nicht so, der ist nicht so bunt, der Film. Dem fehlt so ein bisschen Farbe. Und dadurch wirkt der ganze Film sehr viel bedrohlicher und unangenehmer, als die Gegend eigentlich wirklich ist.
Du hattest vorhin Prärie gesagt und mit Prärie verbinde ich auch eher so das Gräsermeer und nicht diese Fels-, Schotter- und Sandwüste, die wir hier im Film eigentlich fast die ganze Zeit zu sehen bekommen.
Besonders am Anfang sieht das fast aus wie ein anderer Planet, finde ich. Diese halbrunden Felsen, über die sie geritten sind, noch vor dem Vorspann. Du wolltest ja gerade, glaube ich, noch was von dem erzählen, wie der Film begonnen hat. Das ist ja alles vor dem Vorspann noch passiert. Und da reiten sie ja, während der Vorspann beginnt, über so komische Felsformationen. Und den könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da einen Science-Fiction-Film drehen und kein Mensch würde glauben, dass das auf der Erde ist.
Auf jeden Fall. Das sind genau die Art von Landschaften, die sich hervorragend für fremde Planeten eignen. Der Anfang, der allererste Anfang ist auch total beeindruckend, weil der so komplett was ganz anderes ist. Das ist der Titel. Und dann schneidet von hinten ein Messer, ein blutiges Messer im Kreuz durch den Titel durch, durch die Leinwand, auf der Titel steht.
War das Paramount? Oder ist ja irgendein, weil das ist ja noch nicht der Titel, das war ja nur der Anbieter. United Artists war das. Durch das United Artists
so
ein blutiges Messer durchgeschnitten. Und das hat für mich auch wieder ein Rätsel aufgelöst. Denn als ich den Film als Kind gesehen habe, fand ich schon während des Guckens die Musik unheimlich toll und bin dann irgendwann im Kinderzimmer verschwunden, das weiß ich noch, und habe meinen Kassettenrekorder geholt und habe dann die Musik am Abspannen aufgenommen.
Ui.
Und das, was ich auf dieser Kassette habe, das habe ich noch so richtig im Kopf, die letzten Worte, wo er sagt General und so und dann die Musik. Und zum Schluss kommt wieder dieses Messer, was die Leinwand aufschneidet. Ja. Und das habe ich auch auf Kassette gehabt. Und ich wusste bis heute nicht mehr, was das für ein komisches Geräusch war.
Das kenne ich. Ich hab auch solche Aufnahmen. Ich habe die zum Beispiel vom Planet der Affen, die ganze Schlusssequenz, wenn Taylor am Strand entlang reitet. Ja. Und das sind auch so Stellen dazwischen, wo ich mir immer dachte, was passiert da gerade? Weil ich es auch einfach nur aufgenommen hatte vom Fernseher. Ich glaube, zwar irgendwie über den Videorekorder verkabelt mit der Stereoanlage, aber auch genau so eine Aktion.
Ich habe einfach ein Mikrofon vor den Lautsprecher gehalten.
Ja, bei mir war das dann deutlich später, da war ich technisch schon etwas weiter, aber solche Aufnahmen mit Mikrofon an Fernseher, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ja. Die Musik, ich spiele gerade mal ein paar Takte davon vor, vom Anfangstitel. Die Musik ist von Neil Hefti, ganz untypisch für so einen Western-Film. Also nicht nur der Komponist, den wir eher aus Batman kennen. Nein, Batman, das ist Neil Hefti, der auch sonst viele, viele andere Musik gemacht hat. Aber die Musik selber ist auch sehr untypisch. Und ich spiele mal die ersten paar Takte vom Main-Title vor. Ihr habt es vielleicht noch in den Ohren, was ich da beim Intro versucht habe zu machen. Das ist tatsächlich dasselbe Thema. Und Das ist eine ganz, ganz, ganz eigenartige Musik. An der Stelle wirkt die fast fröhlich. Später im Film wird das auch noch viel dramatischer und tragischer. Es ist ja generell auch eher, in einer Moll-Tonart gehalten. Das ist so eine Mischung aus verspielter Musik, leicht fröhlich, aber auch immer etwas melancholisch, immer etwas tragisch. Und wenn dann später noch die Blechbläser einsetzen und das wirklich dramatisch wird, zum Beispiel an der Stelle, ich glaube, das habe ich auch hier. Es ist gleich jetzt nochmal fast das ähnliche Stück, was du gerade gesagt hast. Am Schluss steht Toller vor den Gräbern der gefallenen Soldaten und verabschiedet sich von dem Lieutenant mit den Worten General. Sagt ihm General.
Weil er sich gewünscht hatte, nochmal General zu werden.
Genau.
Aus Respekt vor dem, was er alles geleistet hat, sagte er nochmal General.
Genau, und da setzt dann das hier mit Blechbläsern ein. Ich spiele das Stück auch nochmal kurz vor. Und ja, es ist immer wieder dasselbe Stück, das geht durch den ganzen Film durch. Es gibt sehr wenig Variationen. Es gibt Variationen. Wir haben auch den Soundtrack mittlerweile auf Spotify gefunden. Ich höre den seit Tagen rauf und runter.
Ja, ich finde es ja immer schön, wenn die Variation, wenn das immer so variiert wird, wenn das eigentliche Thema in dem ganzen Film immer wieder und immer wieder vorkommt. Das mag ich immer sehr bei Filmen, wenn man die Titelmusik immer so manchmal in leise, manchmal in laut und mit anderen Instrumenten immer wieder erkennt. Das
ist ja, tatsächlich immer klasse. Also es gibt ja auch noch eine Stelle, die habe ich jetzt nicht im Soundboard. Da wird das Ganze tatsächlich langsamer und getragener gespielt. Auch wieder das gleiche Thema. Und dieses Thema, es passt, es ist unpassend passend, hast du das, glaube ich, neulich im Chat genannt.
Ja, Man gewöhnt sich irgendwann so daran, dass das einfach den Stil des Films oder die Atmosphäre des Films auch unglaublich prägt und ihn zu was ganz Besonderem macht. Und man hört ja auch so die 60er, 70er raus. Und wenn man so Filmmusik-Fan ist, so wie ich, und das hört, dann hörst du da auch Sachen raus wie Raumpatrouille oder Barbarella oder sowas, weil das einfach diese Zeit waren. Das waren so die Art der Musik in der Zeit.
Ja, du merkst wirklich den Einfluss der Zeit. Der Film ist ja von 1966 und dadurch ist er ja auch schon kein früher Western mehr. Also die früheren Western, die Zeiten, als John Wayne noch jung war, das sind so die Western aus den 40ern, 50ern oder so, die sind immer ganz anders gewesen und der Film hier ist selber schon anders, aber da ist auch die Musik ganz anders. Die ist jetzt zum Beispiel auch wieder schon stark beeinflusst, der Film, aber auch die Musik von den Italo-Western. Da würde man so eine Musik tatsächlich sehr viel eher vermuten und wiederfinden. Und tatsächlich passt die Musik auch in den Stellen, wo die großen Schlachten stattfinden, das ganze Geschieße und Getümmel und Gereite und Geschreie, da fällt die Musik gar nicht mal auf, da ist sie gar nicht so präsent, sondern vermischt sich sehr gut mit der Soundkulisse und gibt dem Ganzen einfach nur noch viel mehr Dramatik und viel mehr Action und viel mehr Spannung. Und dann kommen wieder Stellen wie jetzt gerade hier mit dem Anfangstitel, was im Film passiert, eigentlich gerade relativ ruhig ist und dann ist die Musik so dominant und wirkt so unpassend fröhlich. Das ist tatsächlich dann auch wiederum, obwohl sie ganz oft passt, wiederum so oft in dem Film der Fall, wo ich regelrecht zurückgezuckt bin, das könnt ihr doch hier gerade nicht machen. Hier ist gerade jemand gefoltert worden oder so. Und dann diese Musik.
Ja, der Film fängt ja damit an, dass da über Kopf einer zwei Tage von den Apachen angekuckelt wurde, bis er gestorben ist. Und der ist ja auch noch im Hintergrund. Und es wurden ja auch am Anfang welche erschossen. Und dann fängt diese Musik an.
Ja, es ist wirklich, der Anfang ist schon richtig hart, was wir da sehen. Das fängt nicht leicht an, sondern es ist hart. Du siehst wirklich fast die erste Einstellung, ist ein toter Scout, der da hängt.
Über einem Lagerfeuer.
Über einem Lagerfeuer. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, warum seine Arme schwarz sind. Ich dachte, der liegt so lang. Ist das durch die Sonne? Ist das Verwesung? Ich habe erst im Lauf des Films später verstanden, dass das die Foltermethoden der Apachen ist, ihm die Arme lebendig zu verbrennen. Das sieht man später noch zweimal im Film und dann nochmal um einiges grausliger und deutlicher, wirklich die verkohlten schwarzen Arme. Da wird einem richtig schlecht. Das ist etwas, ich habe jetzt momentan schlafe ich eh nicht so gut. Ich habe tatsächlich ein paar Mal Albträume davon gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, als Kind.
Ja, und ich habe den als 14-Jähriger gesehen. Kannst du dir vorstellen, wie ich das damals empfunden habe? Meine Aber wo du sagtest, um nochmal ganz kurz davon wegzukommen, wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Ja. Du hattest ja den Neil Hefti erwähnt, der hat ja auch so ganz ikonische Sachen gemacht, wie Odd Couple, dieses und das ist hier dann ja noch, wenn man das vergleicht, ist diese Musik ja überhaupt gar nicht fröhlich. Und
ja.
Und weswegen ich auch Western gerne gucke, ich habe ja oft, suche ich Filme aus, manchmal sogar nach der Musik, auch in der Videothek damals habe ich immer geguckt, oh, was ist das für ein Film, und andere gucken dann nach Regisseur und Darsteller und ich gucke dann immer, wer hat denn da die Musik gemacht, gucke ich mir den an, und gerade in Western finde ich die Musik immer gerade so wunderschön, und während damals die meine Freunde und sowas alles irgendwelche Popstars, die Stones oder sowas über dem Bett hängen hatten, war das bei mir eher Bernard Herrmann, Emma Bernstein oder Henry Mancini oder Akira Ifukube oder John Barry und so. Ich hatte auch nur Platten von denen und keine Popmusik und so. Und gerade deswegen mochte ich diesen Film vielleicht trotz seiner Grausamkeit damals gerne, weil ich die Musik auch so toll fand.
War bei mir ähnlich. Nicht ganz so, ganz so extrem ausgeprägt, aber wenn ich zu der Zeit Mixkassetten gemischt habe, war auch immer mindestens einmal irgendein Soundtrack dabei, und das wurde dann von den Freunden nach immer genervt aufgenommen, wie ich das, und das ist mir schon wieder so eine blöde Soundtrack dazu. Das hat dann wurde auch nicht verstanden.
Tja, ich habe immer noch einen großen Karton mit über 100 LPs, Soundtrack-LPs auf dem Dachboden stehen, die ich einfach nicht weggeben mag, auch wenn ich keinen Schallplattenspieler mehr habe.
Ja, will ich mir einen Schallplattenspieler nochmal anschaffen.
Ja, inzwischen habe ich sie auch alle auf CD, und ja, sonst gibt es sie auch
nicht. Ich weiß, ich habe auch keinen Plattenspieler, aber ich habe auch nicht so eine tolle Plattensammlung. Aber es ist, die sind zum einen momentan nicht so teuer, und es ist halt nochmal was ganz anderes, eine Schallplatte aufzulegen. Allein der Sound ist anders, dann diese kleinen Geräusche, wenn die Nadel aufsetzt, diese kleinen Staub- und Kratzergeräusche, das Knistern, das macht einfach Musik von der LP, von einem Plattenspieler, immer noch was Besonderem, finde ich.
Vor so ein paar Jahren hatte ich das tatsächlich mal wieder gemacht. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen war. Da habe ich eine Platte aufgelegt, Musik gehört, und dann, oh, das war ja kurz. Und dann, ach, du kannst sie ja noch umdrehen. Aber du was sagst, eigentlich müsste ich das mal machen. Ich habe noch einen Platz frei an meinem Verstärker. Vielleicht schließe ich da demnächst irgendwann noch mal irgendeinen Plattenspieler an. Und kram noch mal die Kiste vom Dachboden und schwelge in Erinnerung. Aber kommen wir zurück.
Ich hätte hier keinen Platz in meiner Wohnung. Das ist eher das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich in meinem Gerümpel hier noch einen Plattenspieler hinstellen soll. Aber ja, schon mal eine Überlegung wert.
Tja.
Ich habe vor Jahren eine Schallplatte geschenkt bekommen. Da war ich im Krankenhaus, und einer der Pfleger, mit dem ich mich da angefreundet hat, hat mir zum Abschied eine Schallplatte geschenkt. Ganz neu, Soundtrack zu einer alten Doctor Who-Episode aus den 80ern. Total baff. Hat der besorgt und mir zum Abschied, weil wir uns lange über Doctor Who unterhalten haben. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Plattenspieler für die eine LP, die ich jetzt noch habe.
Ja, das ist ja auch schwierig. Das Tolle bei den Platten war ja, dass man so riesige Cover hatte immer. Diese ganzen Bilder und manchmal sogar welche zum Aufklappen, und da hast du da drinnen nochmal ein riesiges Bild. Damals auch von war das nicht Neil Sean, das Kahn war das nicht, das war Teil 3. Auf der Suche nach Spock, das ließ sich auch aufklappen. Ach. Und da war da das große Klingonenschiff und die Enterprise drinne in riesengroß. Das war schon fast Posterformat, also das war schon toll. Und heute hast du noch diese kleinen Heftchen in den CDs.
Schrecklich. Ich weiß auch noch, wie ich angefangen habe zu studieren. Da hat das einer unserer Professoren, mit dem ich sonst nicht so sehr konform ging von allem, was der sonst so gemacht und gesagt hatte, aber der hatte etwas gesagt, was mir sehr, sehr zu Herzen ging. der Unterschied von LPs zu CDs ist gerade für Gestalter eine Katastrophe ja. gewesen, weil so eine LP, da konntest du ein Plattencover richtig gestalten, da konntest du dir richtig schön Mühe geben und dann hattest du was in der Hand und nicht so eine kleine so eine CD-Hülle, wo du kaum drauf gesehen hast, was du da gemacht hast. Das ist, ja, das stimmt.
Da das ist ja nur noch ein Viertel gegangen. So groß, wenn überhaupt.
Ach, das ist winzig. Ich habe das habe ich geliebt, in Plattenläden zu gehen und die Plattenhüllen an der Wand hängen zu sehen. Das sind die schönsten Bilder gewesen. Das ist ja. einfach toll. Das kannst du mit CD-Hüllen nicht machen. Das ist erbärmlich klein. Und sogar CDs sind eine Sache der Vergangenheit. Weiß heute auch keiner mehr, was das stimmt. mal war.
Da habe ich auch noch einen Karton von. Ich bin immer zu faul, die anzumachen. Dann streame ich die immer. Ich muss wirklich sagen, jetzt, wenn ich Musik höre, so Soundtracks oder sowas, sind die tatsächlich bei Amazon Prime, wenn man da diese HD-Variante gekauft hat, die hören sich da wirklich am besten an. Ich habe das so im Vergleich mal mit Spotify gemacht. Für Popmusik ist das völlig ausreichend, aber die orchestrale Musik ist da wirklich bei Weitem nicht so gut wie diese HD-Variante. Da muss ich tatsächlich Amazon mal loben. Wenn man das
gut, wir machen so keine hörte. Werbung hier, wir beschreiben es nur, aber ja, interessant. Ich bin immer zu faul, Amazon Music, oder ich vergesse es immer, das laufen zu lassen, weil ich es über den Beamer laufen lassen müsste.
Ach so.
Und da habe ich dann tatsächlich nicht den guten Klang, weil zum einen der Lautsprecher, auf dem das läuft, der ist dann nicht so gut und dann brummt halt der Beamer im Hintergrund. Da ist es so ein bisschen kontraproduktiv in dem dem Sinne. Aber ich werde mir das mal, ich werde auch mal auf den Unterschied achten, vielleicht einfach mal hier über den Computer mit guten Kopfhörern. Das werde ich mal ausprobieren.
Ja.
Guter Tipp.
Viel Spaß dabei.
So, kommen wir mal zum
Achso, eins habe ich noch bei der Filmmusik.
Ja.
Hast du mal den, diese Titelmusik gibt es ja auch gesungen. Die hast du bestimmt auch gehört, ne?
Ja, ich habe sogar hier, warte mal, von Ernie Sheldon gesungen, Moment. Once a man could make his plans and dream, take his girl and walk where it was green. Wir kosten dieses Thema gerade hier echt voll aus, aber ich fand das auch so faszinierend, diese gesungene Version davon.
Kommt aber weder im Abspann noch im Vorspann vor.
Also ich habe auch nicht. Das Gefühl, das ist ähnlich. Es gibt eine gesungene Version von Star Trek, vom alten TOS. Intro, wo wahrscheinlich auch nur so banale Zufallstexte sind, einfach damit noch jemand für die Lyrics, ich glaube, das war Roddenberry, der dann noch die Tantiemen abgreifen konnte. Und ich habe das Gefühl, das ist hier auch so der Fall.
Ja.
Weil der Text ist
hirnrissig. Der passt nicht zum Film.
Überhaupt nicht. Der ist fast dämlich, der Text, und vollkommen überromantisch. Früher, als das Land schön und grün war und man konnte mit dem Mädchen spazieren,
geht das. Ich habe auch gedacht, hä? Was ist, ich hatte mir das vorhin bei YouTube mit Untertiteln und dachte ich, was ist das? Aber wenn du auf den Text achtest, nee, gut, dass sie das nicht gemacht haben.
Ja, das ist schon eine eigenartige Verirrung, diese gesungene Variante. Interessanterweise, ich habe mal geschaut, ob ich die Lyrics irgendwo finde, weil ich wollte es tatsächlich mal nachlesen. Im Internet so gut wie nicht zu finden. Also da müsste ich wahrscheinlich noch sehr viel länger lesen. Man kann die Untertitel einblenden, aber...
Wenn man den Film schon kaum findet, wie sollte man dieses Lied dann in irgendeiner Art und Weise finden können?
Ja, aber den Soundtrack findet man problemlos, also auf Spotify und auf YouTube und weiter habe ich noch gar nicht geschaut. Der ist komplett, der ganze Soundtrack zum Film ist komplett zu finden. Das ist auch nicht irgendwie ausgeblendet, einzelne Titel, das passiert ja manchmal, das ist da.
Erstaunlich manchmal, was es alles zu finden gibt, zu Filmen, die zumindest hier kann. Vielleicht ist er in Amerika, vielleicht ist er da viel bekannter, der Film, man weiß es ja nicht.
Kann sein. Ich meine, James Garner, Sidney Poitier, das sind ja wirklich Das sind Namen, also muss man auch sagen. B.B. Anderson war jetzt zu der Zeitpunkt eher in europäischen Filmen. Das war ja, glaube ich, ihr erster amerikanischer Film aus dem Arthouse heraus, direkt in so einen Western. Ich glaube, das hat auch tatsächlich ein bisschen für schlechte Kritik gesorgt, weil man da irgendwie eine andere Anmutung dadurch vermutet hat. Dachte, ja, passt die in den Film? Der Film hat eh sehr gemischte Kritiken bekommen.
Um nochmal auf B.B. Anderson zurückzukommen, die kannte ich tatsächlich aus einem ganz furchtbaren Film, denn das war Airport 80, die Concorde. So, als es damals diese Flugzeugkatastrophenfilme alle gab, da hatte sie eine Hauptrolle gespielt. Und die hat irgendwie so ein Gesicht, so ein vakantes Gesicht, ich kann eigentlich Gesichter nicht behalten, aber da hätte ich sie gleich wiedererkannt. Der Film ist nicht besonders gut, aber da hat sie mitgespielt. Um das nochmal kurz zu erwähnen.
Ich überlege auch gerade, der skandinavische Regisseur, dessen Name mir jetzt gerade überhaupt nicht einfällt, ganz, ganz, ganz bekannt, und da hat sie viel mitgespielt. Nochmal, wenn ich jetzt hier google, komme ich mit allen Fenstern durcheinander, deswegen mache ich es lieber nicht. Dann bringe ich nur die Aufnahme durcheinander. Aber die war halt auch eine ungewöhnliche Besetzung. James Garner war ungewöhnlich. Sidney Poitier, der vorher auch noch nie in einem Film-Western mitgespielt hat, hat auch eine eigentlich ungewöhnliche Rolle in einem Film, in dem es ja über das Rassismus-Thema relativ stark ist. Aber das Rassismus eigentlich nur weiß gegen rot, also der Rassismus thematisiert wird, ist ein schwarzer Schauspieler, der einen Cowboy spielt und das aber seine Hautfarbe nie thematisiert wird, im ganzen Film nicht. Ich fand es ja eigentlich fast angenehm, dass ich hier nicht irgendwelche blöden Sprüche hören musste, sondern sowas ja immer, es ist immer unangenehm, aber andererseits, es wirkt auch so etwas unrealistisch, dass der schwarze Pferdehändler wirklich einfach komplett akzeptiert wird und niemand ihn in dieser Gesellschaft, wo Rassismus eigentlich alltäglich war, darauf angesprochen hat. Der war ja vorher auch Soldat gewesen. Ich glaube, das war das 10. Regiment, die Buffalo Soldiers.
Sergeant war, ne? Ja.
Also es war ein rein schwarzes Regiment, das sich im Bürgerkrieg gebildet hatte. Und da wird dann von dem, ich glaube, von dem Captain der Kavallerie wird auch irgendwie noch, der sagt dann irgendwas, ob er, oder Toller sagt zu ihm, ob er ihn, dass er ihn wieder anwerben will. Er war mal, irgend sowas, dass er halt auch mal in der Armee war. Ja. Das kann ich mir.
Wollen Sie mich etwa wieder anwerben? Und dann wollte er nicht, nein.
Ja, sowas in der Art. Und das könnte ich mir auch so wirklich schwer vorstellen. Ein schwarzer Sergeant mit weißen Kavalleristen würde in der Zeit nicht akzeptiert werden.
Nee, das ist aus heutiger Sicht sieht das total angenehm aus, ja. Aber es ist einfach nicht so der Fall gewesen. Selbst in den, ist ungewöhnlich, dass sie es gemacht haben, denn da, wo der Film gedreht wurde, war der Rassismus ja auch noch sehr stark. Und trotzdem haben sie den Schwarzen hier eingebaut und es wird wirklich nicht ein einziges Wort verloren oder er wird schlecht behandelt, er wird voll akzeptiert und so sollte es sein, aber so war es halt nicht.
Und das halt dann im Gegensatz dazu, wie Ellen behandelt wird, die weiße Frau, die bei einem Überfall von Apachen entführt wurde, unter denen gelebt hat und ihr Mann ihr vorwirft, dass sie sich nicht umgebracht hat, dass eine anständige Frau, ihr Mann will sie nicht zurückhaben. Er wirft ihr vor, eine anständige Frau hätte sich eher umgebracht, als die Frau eines Apachen zu werden. Und sie wird von allen geschnitten und schlecht behandelt von den Leuten aus der Siedlung, weil sie eine weiße Apachen-Squaw, also das ist ganz, ganz übel.
Ja, als sie wieder zurückkam, hat ihr Mann ja auch gesagt, mein Pferd ist tot, aber du bist wieder da, umgekehrt wäre es besser gewesen.
Ganz schlimm. Und das ist schon wirklich heftig, wie da der Rassismus deutlich gemacht wird, würde alles noch schlimmer gehen. Also die Darstellungen sind immer noch so. Ich glaube, heute würden Filme, die das darstellen, noch mal eine ganze Spur psychologisch härter werden. Auch so härter werden. Der Film ist schon hart genug, aber er ist er ist auch noch so, dass ich ihn anschauen kann, ohne dass ich irgendwann zu viel habe davon. Weil das geht mir bei Filmen, gerade bei heutigen Filmen, wenn die hart sind, wenn die brutal sind, wenn die grausam sind, dann wird immer alles so sehr übertrieben, dass ich die Lust verliere, mir das anzuschauen, weil ich mich dann echt angeekelt fühle von dieser Überdarstellung von Gewalt, von Hass, von allem. Das hat jetzt für mich gerade die Dosis gehabt, dass ich es mir anschauen kann, dass ich mitfühlen und empfinden kann und dass auch das fühlen kann, was der Film mir vermitteln will, ohne dass ich davon, ja, diesen Tarantino-Effekt bekomme, irgendwann angewidert abzuschalten.
So im Grunde sieht man in diesem Film ja fast keine Gewalt. Mhm. Nur so oberflächlich, aber sie wird immer sehr stark beschrieben, wenn sie darüber reden, wie er gefoltert wird, oder du hörst diese Geräusche von dem Mann, der nachts gefoltert wurde, dass er schon, seine Schreie klang ja, das ist ja das, was mich damals so beeinflusst hat, das klang ja gar nicht mehr menschlich, wie der geschrien hat. Das war so unglaublich gruselig.
Und dann, das ist, glaube ich, und das geht lange und hört nicht auf, die Schreie. Und das geht einem durch.
Da, irgendwann will sie ja sogar hin, um ihn irgendwie umzubringen, um ihn zu erlösen. Und ich glaube, wir spoilern mal nicht, wer was ist jetzt oder sowas, falls ihn noch jemand den Film gucken möchte. Wir haben zwar schon viel, aber die Hauptsachen haben wir noch nicht erzählt.
Ja, vielleicht lassen wir das hier tatsächlich auf. Es ist zwar ein alter Film, da könnte man spoilern, aber an der Stelle sollten wir so ein paar Dinge noch offen lassen. Es geht ja unter anderem halt auch darum, Jess Ramsburg ist ja auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau, nach dem Mann, der seine Frau getötet und skalpiert hat. Und da trifft er auch auf verschiedene Leute, auf einen Marshall aus einem anderen Fort. Das ist auch eine sehr brutale Szene. Und ich möchte das auch nicht auflösen. Aber auch die Szene, als er auf den Marshall trifft und gegen den kämpft, um von ihm herauszubringen, wo er den Skalp her hat, wo er den Skalp seiner Frau herbekommen hat, um herauszufinden, wer der Mörder ist. Das ist auch eine wirklich brutale Szene. Man sieht auch zum Teil nicht deutlich. Zum Beispiel ist er diese Stelle, wo sie gegeneinander kämpfen und James Garner, Jess, sagt zu dem anderen, es ist klar, der andere könnte ihm jetzt irgendeinen Namen nennen und dann hinter ihm herkommen und ihn abschießen, wenn er unterwegs ist. Und um das zu verhindern, bricht ihm Jess die Hand. Und zwar mit dem Fuß. Er scheint also mit dem Stiefel ihm auf die Hand zu treten. Das siehst du nicht, weil das hinter seinem
Körper ist. Aber du siehst die blaue Hand nachher und du sagst, hiermit erschießt du erstmal so schnell keinen mehr.
Das war auch hart. Man hat wirklich das Zutreten nicht gesehen. Aber im nächsten Moment hebt er die Hand und die ist blau verfärbt und dick geschwollen. Also schon allein das Make-up, die Effekte waren gruselig überzeugend, weil wir ja noch ein paar Mal gefolterte und gemarterte Hände sehen, verbrannte und verkohlte. Das ist so ein Motiv in dem Film. Das geht mir durch und durch.
Und auch so eine Szene, wo man nichts Gruseliges sieht, aber sich in deinem Kopf das abspielt, wie der Jess von dem Sergeant, Colonel, weiß ich nicht mehr, von dem den Skype seiner Frau bekommt. Mhm. Und er ihn aus dem Beutel rausgibt und er erkennt sofort die Haare seiner Frau, weil da aus Schmuck dran hängt, was er erkennt. Und dann siehst du auch gleich das entsetzte Gesicht von Jess. Und das spielt der James Garner auch unheimlich gut, weil wenn ich mir vorstelle, du siehst von deiner Frau da die Haare, du weißt, was passiert ist in dem Moment genau. Das ist schon recht heftig.
Ich habe das gerade richtig vor mir. Das ist dieser Blick, das ist nicht einfach nur ein entsetzter Blick, du siehst, wie in dem Moment wirkt er.
Er will fast kotzen, ja. Er wirkt da, ja.
Es kommt ihm hoch, der muss sich fast übergeben. Und das ist so gut gespielt, weil James Garner auch ganz vorne in der Kamera im Bild ist. Es ist so gefilmt, dass man im Hintergrund sitzt, das ist in einem Saloon, im Hintergrund sieht man Toller, von Sidney Poitier gespielt, sitzen, der die Reaktion von Jess nicht sieht, weil der den Rücken zu ihm hat, der sieht nur den Skalp auf dem Tisch liegen und fragt direkt, sagt, das ist aber ein schöner Skalp, den Sie da haben, der würde eine Menge Geld bringen, wie viel wollen Sie dafür haben? Und Jess, der so außer sich gerade ist, will aufspringen und den umbringen dafür.
Verständlicherweise, ja.
Und der Lieutenant kann da gerade noch dazwischen gehen, schlägt den nieder. Jess, das geht so schnell. Und Toller ist perplex, sagt, was ist denn da gerade passiert? Und er sagt, ja, der wollte sie gerade umbringen. Der Skalp, das war der Skalp seiner Frau. Und schleppt den bewusstlosen Jess nach draußen. Also so eine Szene, die ist so schnell, aber so eindrucksvoll. Und wirklich, das fängt mit diesem Gesicht von James Garner an, der gerade den absoluten Schock erlebt, weil er den Skalp seiner Frau sieht. Da geht es einem durch und durch, finde ich. Das ist Wahnsinn.
Ja, und der ganze Film ist so, der baut sich so langsam auf und es wird gerade in diesem Canyon da ja immer auswegloser bis zum Schluss und immer mehr und du hängst ja immer, und es steigert sich immer mehr bis zum Schluss. Und du siehst so die Ausweglosigkeit der ganzen Situation, dass es eigentlich fast keine Möglichkeit auf Rettung gibt und es werden immer weniger. Und dieser Lieutenant McAllister, hieß er, glaube ich, ja, der wird dann ja auch noch sehr stark verwundet und kämpft sich da trotz seiner Verwundung immer noch weiter. Und beim Gucken, wenn man sich darauf einlässt, dann denkst du echt immer, ach du Scheiße, das ist sehr intensiv und es wird immer schlimmer bis zum Schluss.
Ja, man ist da wirklich mit dabei. Also das ist diese Art von Kampf, die ich, diese Art von Schlachtengetümmel, die ich in den letzten Jahren immer weniger angeschaut habe, weil ich sie einfach nicht mehr sehen wollte. Das hat irgendwann bei, weiß nicht was, Herr der Ringe oder Die Ringe der Macht, glaube ich, da hat es mich dann tatsächlich verlassen, dass ich Schlachtengetümmel nicht mehr sehen will, egal womit gekämpft wird, ob geschossen oder gehauen wird. Weil das halt häufig so überinszeniert ist, dass man merkt, da wird sich einfach, das ist so glorifizierte Gewaltdarstellung mittlerweile geworden. So empfinde ich das zumindest. Und hier habe ich eben nicht das Gefühl, dass das glorifiziert ist. Es ist hart, es ist brutal.
Nee, das Kämpfen ist nicht cool.
Ja.
Du siehst in jedem Moment das Entsetzen der Leute, die, bevor sie getötet werden, oder die Angst der Leute, die sich der Soldaten, die sich irgendwo verkriechen, um irgendwie zu überleben. Und man fiebert da so richtig mit. Man denkt nicht, oh geil, toller Kampf.
Ja.
Du denkst nur, oh Scheiße, hoffentlich ist das gleich vorbei.
Ganz genau. Und das ist aber auch so eine Situation. Das ist ja ein ziemlich grüner Haufen, der da unterwegs ist. Das sagt ja auch der Lieutenant, der ist ja mit einem Haufen grüner Jungs, mit Rekruten, die gerade, die noch keinerlei Erfahrung haben auf Pferden, die noch nicht zugeritten sind. Deswegen muss ja auch Toller mit, weil er ihnen diese Pferde verkauft hat, aber noch nicht die Zeit hatte, alle einzureiten. Und der muss mit, damit er sein Geld bekommt. Jedes Pferd, das er unterwegs einreitet, dafür kriegt er dann eine Quittung und kann die dann einlösen. Und
Das ist immer komisch, wenn er da zwischendurch mit seinem Quittungsbuch rumläuft und eine Unterschrift haben möchte.
Total, total schräg und absurd. Und das sind dann so Momente, wo der Film sich so ein bisschen entspannt. Also bei James Garner ist es mir aufgefallen, der ist die ganze Zeit sehr angespannt, sehr ernst. Der hat diesen, das ist mir in vielen Stellen aufgefallen, James Garner, der konnte eines nicht verheimlichen, dass er einen unglaublich gutmütigen Blick hatte. Der hatte so ein Gesicht, der hat so eine Gutmütigkeit, die aus seinen Augen gestrahlt hat, die hat er auch in den schlimmsten, härtesten Szenen einfach nicht verheimlichen können und hat es trotzdem geschafft, diesen harten, brutalen Kerl zu spielen. Also der brutal ist, wenn es sein muss, der hart ist, weil er hart sein muss, weil er überleben muss und weil er so viel erlebt hat und weil er einfach Rache sucht und da durch will. Aber trotzdem, du hast das im Vorfeld im Chat auch schon gesagt, verletzlich ist. Und diese Verletzlichkeit. Ja,
er kloppt nicht einfach alles nieder. Er braucht auch mal Hilfe kommt da auch nicht immer ohne Flecken raus aus den Kämpfen.
Ja. Und es gibt dann so ein, zwei Szenen, zum Beispiel mit diesem Quittungsbuch, wo die so dastehen im Lager, das Pferd wird gerade zugeritten. Das sind so ein bisschen entspannte Szenen, wo man dann merkt, hier ist gerade eine Situation, die ist entspannt und angenehm genug, dass sich die Personen, die sich in dieser Szene, also in der Geschichte befinden, entspannen. Und dann wirkt auch James Garner für einen Moment so entspannt und es kommt fast ein Lächeln in sein Gesicht. Also diese fröhliche, gut gelaunte Rolle, die man sonst so von ihm kennt, dieses freche Grinsen, das sieht man im ganzen Film nicht, aber durch diesen, es kommt so ein, zwei kleine Momente, wo man für einen ganz kurzen Augenblick so ein ganz leichtes Lächeln in seinem Gesicht sieht. Ich könnte gar nicht sagen, wo genau das ist. Wo dieser leicht lockere James Garner, den wir aus dem Sheriff oder aus anderen Filmen, Rockford oder so, auch so gut kennen, wo der gerade nochmal wieder durchkommt.
Ich kenne ihn ja auch nur aus solchen lockeren Filmen, ob das nun der Tank ist früher mit diesem Panzer da oder den Film, den wir letztens besprochen haben. Ja. Eigentlich kenne ich ihn nur so. Oder von Rockford. Aber so hier, war was ganz anderes. Und du hast mir ja vorhin auch noch ein Making-of geschickt, das war auch sehr beeindruckend.
Ja, der hat seine ganzen Stunts selber gemacht. Das ist wirklich, der konnte reiten. Und das ist in dem Making-of, ich werde das auch verlinken, da führt James Garner dann auch verschiedene Stunts vor, wie man welche Signale man dem Pferd gibt, dass es stürzt. Also die werden ja häufig, es stürzen ja wirklich ständig Pferde, die werden dann im Film angeschossen oder stürzen und oder sind kurz vorm Verdursten oder so. Und so. Und wie man von einem Pferd fällt, ich meine, du musst ja auch von dem Pferd, das umkippt, runterkommen, damit es dir nicht das Bein zerquetscht, wenn das auf dich drauf fällt.
Selbst die Bibi, und er hat ihr das gezeigt, selbst die Bibi Anderson konnte das dann nachher. Und für so eine zierliche Person stelle ich mir das echt schwer vor, dem Pferd solche Signale zu geben, dass es stürzt. Wahnsinn. Und sie ist auch selbst runtergefallen, man hat sie ja da liegen gesehen dann.
Ja.
Das war, fand ich schon sehr beeindruckend.
Das ist beeindruckend. Allein dieser tolle Stunt, den James Garner ganz am Anfang selber durchgeführt hat, wie er ziemlich am Anfang des Films, um Deckung nehmen zu können, während die Apachen ihn beschießen, zwei von den Apachen, die jetzt gerade Ellen einfangen wollen, reitet Jess zwischen zwei Pferden. Also er stellt auf den jeweils inneren Steigbügeln mit beiden Beinen geduckt und reitet zwischen den Pferden entlang. Und man hat im ersten Moment so gedacht, das ist irgendwie gefaked, das war ein Stuntman, das haben die nicht echt gefilmt, aber das ist ein Stunt, den James Garner...
Er guckt so ein bisschen verzerrt, weil das passt ja zu dieser Szene. Und da habe ich am Anfang tatsächlich überlegt, ist er das? Macht er das tatsächlich selber?
Ja.
Aber bei diesem Making-of hat man gesehen, ja, macht er.
Der macht das, der hat das gekonnt, der hat es wirklich drauf gehabt. Wahnsinn, also solche Stunts selber zu machen und dann nicht einen Stuntman dran zu lassen, das ist schon, da muss man echt sagen, Hut ab. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Na ja, gut, Western-Darsteller, gerade wenn die vorher eher in kleineren Produktionen gespielt haben, die haben das häufig alles gekonnt, damit die Schauspieler ihre Jobs an ihre Jobs rankamen. Also wenn ein kleiner Darsteller gesagt hat, das und das kann ich nicht, das mache ich nicht, dann hat sich das Studio unter Umständen lieber jemand gesucht, der es gekonnt hat, um sich das Geld für einen Stuntman zu sparen. Ein Star konnte schon mal eher sagen, nö, das will ich nicht, aber die Stars waren in der Regel selber schon so lange im Business dabei, dass die das auch alle schon konnten. Das war gar nicht so
unmöglich. Heute sagt die Versicherung der Filmgesellschaften, nee, das machst du mal bitte nicht selber.
Ja. Tatsächlich war das häufig bei den großen Stars eher eine Versicherungsfrage. Weil gekonnt oder gemacht hätten das viele. Die waren ja zum Teil sogar berüchtigt dafür, dass die ihre Stunts selber machen wollten.
So ein paar gab es da. Aber es gibt auch was mich tatsächlich zwischendurch rausgehauen hat aus der Geschichte. Was nichts mit dem Film zu tun hatte, sondern eher mit der deutschen Synchronisation, nämlich der Lieutenant McAllister, der wurde von Helmut Kindermann synchronisiert Und der hat unglaublich viele Hörspiele bei Europa vertont. Und ich kannte den aus Huibu, Commander Perkins und Perry Roden. Und ständig habe ich diese Stimme im Kopf.
Das geht mir bei Synchronsprechern aus der Zeit auch so. Wenn ich die aus Hörspielen, aus Kinderhörspielen kenne, fällt es mir wahnsinnig schwer, mir sowas anzuschauen. Also ich hatte mir den Film im Original angeschaut, war aber auch froh, dass es Untertitel gab, weil es echt sonst auch mein Englisch dann an seine Grenzen stößt. Und ich dann, wenn ich die Untertitel nicht hätte mitlesen können, vieles nicht wirklich verstanden hätte. Aber das hätte mich auch sehr rausgerissen.
Ja. Und gerade die alten Europa-Hörspieler, da sind die Sprecher ja sehr präsent und du hast sie sowas von im Kopf.
Und wie?
Und hörst das sofort. Ich denke, den kenne ich doch. Das ist doch hauptsächlich aus Perry Roden-Hörspielen kannte ich den.
Oh, nee. Das wär nicht gut gegangen.
Aber was die Grausamkeit der Apachen betrifft, ich habe immer gedacht, waren die wirklich so grausam? Und das war tatsächlich so, vielleicht nicht von Anfang an, aber irgendwann hatten die ja so einen unglaublichen Hass auf die Weißen, verständlicherweise. Mhm. Und hier waren sie ja schon im Reservat, aber auch vorher die Indianerkriege und gerade die Apachen haben auf sehr grausame Art und Weise ihre Feinde gefoltert und besiegt damals. Und man kann das schon verstehen, wenn da so ein ganzes Volk kommt plötzlich und dir dein Land nimmt und deine Frauen und Kinder und weiß der Teufel, was alles tötet, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich dazu gebracht, so zu sein.
Ja, also das kann ich auch verstehen. Also das ist auch so, als ich diese Art von Western mit solchen weiße gegen rote Kämpfe gesehen habe, ich muss da nur an was weiß ich, Winnetou oder so denken, wenn ich sowas
heute sehe. Ja, das ist ja nur tatsächlich ganz die weichgespülte Version was wir hier gesehen haben.
Ja, natürlich, aber ich meine halt auch so diese naive, dumme, plumpe Unterteilung, Darstellung, wie ich es halt auch so aus meiner Kindheit noch so kenne, eben Winnetou, zum Beispiel gute und böse Indianer, ganz, ganz dumm und plump gesagt, so wie das halt, das ist mir halt in meiner Kindheit noch sehr häufig begegnet, dieses Klischee. Und wenn ich heute sowas erlebe, da kotze ich im Strahl. Und ich muss schon ehrlich sagen, hier hat man zwar diesen harten Kampf gesehen und man hat auch die Apachen als den Feind dargestellt bekommen, aber das waren nicht einfach nur die bösen ich wollte jetzt wirklich schon wieder das R-Wort sagen, also die bösen Indianer, wie man sie halt in alten Western-Geschichten gezeigt bekommen hat, sondern man hat verstanden, warum sie so sind. Man hat es verstehen können, obwohl es nicht explizit erklärt worden ist. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich heute einfach die Hintergründe besser kenne, dass ich weiß, wie die indigenen Völker behandelt wurden, dass ich weiß, was die Indianerkriege waren, was ich das alles, diese Hintergründe kenne und der Film mir das jetzt nicht unbedingt so detailliert zeigen muss.
Ja,
es
gibt schon so eine Stelle, der Jess erzählt ja an einer Stelle, du weißt, warum sie so geworden sind und du weißt, dass sie das nicht freiwillig getan haben alles und er kann die besonders gut verstehen, gerade weil er ja auch eine Comanche als Frau gehabt hat, konnte er sich auch in die Indianer besser hineinversetzen als die anderen, aber trotzdem müssen sie halt gegen sie kämpfen, weil sie jetzt so sind.
Genau, also der Film sagt das auch. Also es ist nicht so, dass der Film einen da alleine lässt. Das ist ja gerne früher bei Filmen dann so gewesen, ja, das sind hier sind die Guten, da sind die Bösen.
Ja.
So ist das. Und der Film erklärt einem schon, warum das eigentlich so ist. Es wird nur nicht so breit ausgetreten, aber es wird so gemacht, dass man es sofort verstehen kann. Und dass man sofort Verständnis für die Situation hat. Es sind auch einfach so kleine Stellen am Ende, wenn Chata, der Häuptling der Apachen, sich ergibt und die Apachen abgeführt werden, sagt dann Ellen, während sie neben Jess reitet, ob sie diesmal wohl im Reservat bleiben werden. Und Jess meint einfach nur, warum sollten sie?
Ja.
Es ist dieser eine Satz, warum sollten sie? Der ist einfach einfach ausdrückt, warum sollten die im Referat bleiben wollen? Der erklärt das.
Der hat alles erklärt, ja. Warum sollten die da bleiben? Da ist alles scheiße.
Die können da nicht überleben. Und warum sollten die im Referat bleiben wollen? Und das sagt er, der Film sagt das in dem Moment einfach. Der sagt das in so vielen Momenten und du verstehst, warum die Apachen so sind, warum sie so kämpfen, warum sie so grausam geworden sind, warum das alles, warum auch dieser Kampf ein Kampf ums Überleben ist, weil es tatsächlich ein Kampf ums Überleben ist. Auch der Kampf selber, der nicht einfach nur Kriegsgeschrei und Geballer und Sterben ist, sondern du verstehst die Taktiken, du verstehst plötzlich, was da passiert, das ist so toll inszeniert, wenn sie in diesen Canyon kommen und Toller erstmal als Kundschafter vorgeschickt wird und er sich umschaut und versucht herauszufinden, ob irgendwo die Apachen auf der Lauer liegen und du siehst aber in diesem zerklüfteten Canyon würde der niemals irgendjemanden sehen und sie haben sich so gut versteckt und verborgen, dass da eine Riesenschar Reiter in diesen Canyon-Schluchten sich verborgen halten kann und von den Kavalleristen nicht entdeckt werden kann. Und wie sie auf den Vorratswagen sofort losgehen, wie sie das Wasser, die Wasservorräte der Kavalleristen zerstören, wie sie später nicht mehr mit Gewehren schießen, sondern mit Pfeilen, nicht weil ihnen die Munition ausgehen, sondern damit sie nicht aus Versehen den Munitionswagen treffen, hinter dem sie her sind. Und der nicht dann losgeht, wie dann die Kavalleristen Schwarzpulverspur legen, um den Munitionswagen hochgehen zu lassen als letzte Maßnahme, weil das ist das, wo die Apachen hinterher sind, Waffen und Munition zu bekommen, weil sie das für ihren Aufstand, ihren Krieg brauchen.
Überhaupt den Plan, den dieser McAllister hat nachher. Würde ich jetzt gar nicht mehr darüber reden, wenn sie da wegreiten und abbiegen und die anderen in die andere Richtung reiten. Das sind ja mehrere, sein Plan hat ja verschiedene Facetten und sowas. Das war schon toll ausgedacht alles.
Ja, man konnte das wirklich alles sehr gut nachvollziehen. Ich habe es jetzt wahrscheinlich sehr viel konfuser rübergebracht, aber es passiert mir leider immer
so. Ist auch gut so, so kann man das in Ruhe nochmal gucken, wenn man Lust. Wenn es tatsächlich den einen oder anderen Western-Fan gibt, der neugierig geworden ist, sollte, der darf sich sollte, das gerne nochmal ansehen.
Ja, das hoffe ich eigentlich. Deswegen wäre es, ich versuche mich zu beeilen, das hier schnell rauszufinden, dass im
Abo... Dass es noch ein Tag übrig bleibt.
Noch so ein Tag übrig ist. Und den noch schnell schauen kann, den Film. Also ich finde, er lohnt sich schon. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist schon, ich gucke ja viele Western, aber der ist irgendwie anders.
Mhm. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir auch gedacht, ist das ein Film, den ich einfach nur so in der Art schon lange nicht mehr gesehen habe, weil ich mich an eine andere Art von Western gewöhnt habe, weil ich, woran liegt's? Aber er ist anders, der Film. Der ist nicht so die übliche Westernware.
Man kann noch nicht mal genau beschreiben, warum das so ist. Mhm. Die ganze Atmosphäre, diese dunkle Atmosphäre, diese ungewöhnliche Musik dazu und dann die tollen Darsteller und auch noch eine tolle Geschichte.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich relativ ziemlich am Ende mit unserer Besprechung.
Ja, mein Blatt ist auch leer.
ich hab diesmal gar kein Blatt gehabt.
Doch.
Keine Notizen
diesmal. In meinem Alter muss ich Notizen machen, sonst wäre ich nach dem ersten Satz schon wieder durch mit dem Ganzen gewesen. Und hinterher
ärgere ich mich, das wolltest du
auch noch sagen.
Es wäre vielleicht an ein, zwei Stellen nicht schlecht gewesen, wenn ich Notizen gehabt hätte, aber es ist okay so.
Hat man nicht gemerkt.
Naja, ja, ich bin immer so. Es fällt nicht mehr auf. Es gehört zum Konzept dazu. Jetzt wollte ich, kommen wir hier ans Ende und jetzt fällt mir ein, ich hatte irgendwo tatsächlich die letzten Tage noch Feedback bekommen, weiß aber gar nicht mehr, was es war. Ob's, siehst du, wenn ich mir sowas nicht notiere, ob es eine Postkarte war oder ob ich irgendwo eine E-Mail bekommen habe, das finde ich jetzt gerade leider wirklich nicht. Ich schaue mal gerade schnell, ob ich bei den E-Mails was finde. Ich fürchte, nein. sieht jetzt nicht so danach aus und es tut mir leid. Also irgendjemand hat mir gerade was zukommen lassen in den letzten Tagen. Das war kurz nach unserer letzten Aufnahme.
Das Feedback von der Folge? Genau.
Also nicht zu der Folge, sondern generell.
Zu der Folge gab es ja auch ein Feedback, was ich sehr schön fand.
Stimmt, was war denn da? Oh Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet.
Das hattest du bei Discord gepostet.
Ach ja, Enervision, die Redaktion von Enervision, liebe Grüße, die schicken uns auch immer gerne Feedback. Also das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Solltet ihr selber Medienschaffende sein und aus Nordrhein-Westfalen kommen, versucht euch doch mal bei Enervision anzumelden. Die haben eine tolle große Mediathek für Audio- und Videobeiträge. Und es ist wirklich so, zu jedem Beitrag, den man einreicht, bekommt man von der Redaktion ziemlich gutes Feedback. Sehr konstruktiv und wirklich immer sehr hilfreich. Das ist für mich wirklich eine der ganz großen, großen, tollen Dinge, die ich erlebt habe, seit ich den Podcast mache, ist, dass ich mich wirklich freue, wenn ich da was eingereicht habe, dass man direkt ein Feedback wieder zurückbekommt und das eigentlich immer gut ist. Also liebe Grüße an Enervision, das ist die Technische Uni Dortmund. Oh, peinlich, wenn ich jetzt die falsche Stadt nenne. Ich hoffe, es ist richtig. Das war jetzt, Moment, das muss ich nachschauen. Das ist ja peinlich. Und
es war doch Barcelona.
So kurz zur Information, woher du das kennst, dass in unserer Podcast-Bubble poste ich dann das Feedback, das wir von Enervision bekommen haben, immer gerne hier für die Mitwirkenden, damit die das auch lesen können. Und ja, es ist die Technische Uni Dortmund, genau. Puh, peinlich. Das ist immer so peinlich, wenn ich mir solche... Ich habe ein totales Mängelgedächtnis für Städtenamen. Es gibt bestimmte Städte, die ich immer durcheinander bringe, obwohl sie wirklich nichts miteinander zu tun haben. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, welche Städte das sind, weil es dann noch peinlicher wird. Es ist eine Stadt aus den neuen Bundesländern, aus der mein Opa stammt, und ich verwechsel die immer mit einer anderen Stadt. Und das ist wirklich peinlich, weil meine Familie daherkommt und ich kann es mir nicht merken. Und ich möchte deswegen, ich sag's nicht. Und deswegen musste ich jetzt gerade nachschauen. Also nochmal Grüße an Enervision und liebe Grüße an wen auch immer, der uns was geschickt hat. Es kam leider für die letzte Aufnahme einen Tag zu spät an und jetzt ist es schon wieder weg in den Gehirnwindungen meines unkoordinierten ADHS-Gehirns verschwunden. Trotzdem, solltet ihr uns auch Feedback geben wollen, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr das macht. Ihr findet die Adresse für Postkarten und so. Und wenn ich die noch finde, dann kommt die in der nächsten Aufnahme auch wird die auch vorgelesen, die Postkarte, wenn es denn eine war. Ich weiß es tatsächlich
nicht. Und wenn einer aber tatsächlich diesen Film noch gucken würde, dann würde ich mir auch, wäre ich auch sehr neugierig, wie das ankommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also das möchte ich tatsächlich gerne, würde mich auch sehr interessieren. Solltet ihr euch Duell in Diablo, meine Güte, anschauen, sagt uns doch bitte, was ihr von dem Film haltet, wie der bei euch ankommt. Es wäre wirklich...
interessant.
Es würde mich wirklich sehr interessieren, weil das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Film. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, bei denen der nicht so gut ankommt wie bei uns. Und auch das würde mich wirklich, wirklich, möchte ich wirklich gerne wissen. Also schaut euch den an, wenn ihr Lust habt, und sagt uns gerne was dazu. Wäre von Interesse. So, und damit sind wir beiden Hübschen jetzt hier am Ende. Frank, ich freue mich, dass du nochmal da warst.
Sehr gerne.
Das hat mich jetzt, vor allem, weil wir hatten nach unserer letzten Aufnahme, als wir gesagt haben, Kaktus-Check muss angeschaut werden, hatten wir schon überlegt, ob wir einen zweiten Faden spinnen, nicht den roten Faden, sondern den grünen Faden. Wer weiß, ob das jetzt schon der erste Knotenpunkt des grünen Fadens ist oder ob wir damit für auf Kaktus-Check noch warten. Aber grün war eigentlich gerade nicht so viel. Eher blutrot
grün
oder
kam in dieser,
schwarz verkohlt der Faden.
In diesem Film eigentlich selten vor. Schon wegen den etwas blasseren Farben nicht.
Ja, also das war eher der Ritt in den Sonnenuntergang. Es war der schwarz verkohlte, blutrote Faden, den wir gerade gesponnen haben. Das ist nicht so.
Ich werde bald wieder, ist nicht mehr lange hin, dann werde ich wieder Richtung grünen Western aufbrechen, weil ich wohne ja hier 10 Minuten von den Karl-May-Festspielen entfernt.
Ui.
Und da gehe ich ja jedes Jahr hin. Das macht einfach Riesenspaß da. Die machen sehr viel Quatsch. Es ist sehr lustig und gerade weil das so 10 Minuten entfernt ist, wäre es ein Verbrechen, als Western-Fan da nicht hinzufahren.
Auf jeden Fall. Also auch wenn ich mir Karl-May-Filme nicht wirklich gerne anschaue, aber da wäre ich auch sofort dabei. Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Da hätte ich auch einen Riesenspaß.
Die nehmen das da auch wirklich nicht ernst. Die machen da so viel Quatsch und Blödsinn und Comedy zwischen, dass das einfach alles nur ein großer Spaß ist, das zu gucken.
Ach, toll, toll. Toll, boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Super, super. Also, ja. Da wünsche ich dir dann viel Spaß, wenn du das nächste Mal da bist.
Jo.
Das klingt nach einer tollen Sache. Und euch, lieben Zuhörers, danken wir fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch ein bisschen Spaß gehabt habt, uns zuzuhören. Und ja, wünschen euch einen schönes Ritt in den Sonnenuntergang, denn vielleicht geht ja gerade bei euch die Sonne unter, während die Sonne steht jetzt schon ziemlich hoch am Himmel. Es ist schon wieder fast Zeit für das Mittagessen, die Bohnen und Speck über dem Lagerfeuer gebraten. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Der
Schluss ist so.
Das ist so das letzte Röcheln, wenn man von Pfeilen durchbohrt am Boden liegt und den Lebenshauch ausatmet.
Ja. Passend.
So enden relativ viele meiner Stücke, weil es tatsächlich nicht geht. Das ist nicht einstudiert, das ist echt, weil wir meistens so nach einer halben Minute plötzlich verlassen sie mich. Das bleibt dann meistens.
Viel zum Schluss noch so eine.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.